Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Hamburg hat der erste Bürgermeister von Beust seinen Rücktritt angekündigt. Der 55-Jährige gab bekannt, er werde sein Amt Ende August nach knapp 9 Jahren niederlegen. Den Zeitpunkt habe er gewählt, damit seinem Nachfolger genug Zeit bleibe, sich auf die nächste Bürgerschaftswahl vorzubereiten.
Eine Überraschung war es nicht mehr und doch mit Spannung erwartet. Deutlich aufgewühlt, mit zitternder Stimme, hat Ole von Beust die wochenlangen Spekulationen beendet.
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich heute dem Präsidenten der Hamburgischen Bürgerschaft meinen Rücktritt vom Amt des ersten Bürgermeisters der Freien Hansestadt Hamburg mit Wirkung zum 25. August 2010 mitgeteilt habe.
Seit 32 Jahren ist Ole von Beust in der Hamburger Politik. Allein 4-mal kandidierte er als Bürgermeister. Genau damit begründete er auch seinen Schritt.
Aufgrund meiner Erfahrung bin ich überzeugt, dass ein 5. Mal schon aufgrund des geschilderten Zeitablaufes der politischen Vernunft widerspricht.
Mit dem Volksentscheid zur Schulreform habe der Rücktritt nichts zu tun. Die Hamburger Bürger stimmten heute darüber ab, ob Kinder künftig 4 oder 6 Jahre gemeinsam lernen, bevor sie auf eine weiterführende Schule kommen. Seite an Seite mit der Schulsenatorin hatte Ole von Beust für das zentrale schwarz-grüne Projekt, die Primarschule, gekämpft. Ein Scheitern ist nicht ausgeschlossen. Christa Götsch wusste mittags vom bevorstehenden Rücktritt wohl schon. Sie sieht den Volksentscheid als Sachfrage.
In der Koalition herrscht kein Streit. Insofern ist die Koalition durch die Volksgesetzgebung nicht gefährdet.
Diese Meinung teilt auch Innensenator Christoph Ahlhaus, der vermutliche Nachfolger von Ole von Beust. Mit dem konservativeren Ahlhaus könnte das gemeinsame Regieren für die Grünen aber schwieriger werden.
Ich bin überzeugt, dass es gelingen kann, diese für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit fortzusetzen, auch wenn die Fußstapfen von Ole von Beust als Architekt dieser schwarz-grünen Koalition natürlich außerordentlich groß sind.
Der schwarz-grüne Schicksalstag geht noch weiter. Das Ergebnis zum Volksentscheid kommt am späten Abend.
Von Beust hat die CDU in der Hansestadt mehr als ein Jahrzehnt lang geprägt. Er führte sie in der einstigen SPD-Hochburg mithilfe der rechtspopulistischen Schill-Partei an die Macht, öffnete sie später aber für die erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene.
Es ist der Job, den er immer haben wollte. Erster Bürgermeister von Hamburg. 9 Jahre sollte er ihn behalten. Sein größter Erfolg 2004. Die absolute Mehrheit für ihn in der ehemaligen SPD-Hochburg Hamburg.
Ein großer Tag, weil wir alle gemeinsam jetzt dieser Stadt zeigen können, was wir können. Und wir können viel, meine Freunde.
Den politischen Skandal hatte er da gerade hinter sich. Sein damaliger Koalitionspartner, der Populist Ronald Schill, will ihn erpressen und von Beusts Homosexualität öffentlich machen. Beust beendet die Koalition.
Wer sich auch in einer für ihn schwierigen Situation, wie Herr Schill sie durchlebt, so verhält, wie er es getan hat, ist charakterlich nicht geeignet, das Amt eines Hamburger Senators weiterzuführen. Ich habe daraufhin Herrn Schill meines Büros verwiesen.
2008 verliert die CDU die absolute Mehrheit. Von Beust findet aber neue Partner und schmiedet die bundesweit erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene. Mit dem heute verkündeten Rücktritt des Bürgermeisters, dem schon lange Amtsmüdigkeit nachgesagt wird, geht die Ära Beust nunmehr zu Ende. In Hamburg werden die Karten politisch neu gemischt.
Von Beusts Rücktrittsankündigung finden Sie in ganzer Länge bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Grünen wollen die Hamburger Koalition mit der CDU fortsetzen, haben aber Vorbehalte gegen den voraussichtlichen Nachfolger Ahlhaus. Die SPD hingegen fordert Neuwahlen. Die Union muss sich damit auseinandersetzen, dass mit von Beust innerhalb eines Jahres der 6. Chef einer Landesregierung aus dem Amt scheidet.
Dieter Althaus verliert die Regierungsmehrheit nach ungeschicktem Umgang mit dem von ihm verursachten Skiunfall. Günther Oettinger wird nach Brüssel weggelobt. Roland Koch entdeckt, dass Politik nicht sein Leben ist und geht in die Wirtschaft. Christian Wulff rückt für den zurückgetretenen Bundespräsidenten Köhler nach. Jürgen Röttgers muss nach der Wahlniederlage seinen Stuhl für die SPD räumen. Und jetzt auch noch Ole von Beust. In einem Jahr sind der Kanzlerin und der CDU 6 Ministerpräsidenten abhanden gekommen.
Diese Rücktritte sind für die CDU ein bedauerlicher Vorgang, weil es sich um hervorragende Ministerpräsidenten handelt. Sie werden aber keinerlei Auswirkungen haben auf die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin.
Das sieht man bei der SPD naturgemäß ganz anders.
Wir haben offensichtlich immensen Frust in der Merkel-CDU. Wenn 6 Ministerpräsidenten in 10 Monaten verloren gehen, dann ist das schon gravierend. Und deswegen wird es zu weiterer Unruhe führen auf der Bundesebene und wird sicherlich Frau Merkel auch weiter schwächen.
Die Grünen sehen Beuys' Rücktritt mit gemischten Gefühlen. Einerseits setzen sie im Bund wieder auf Rot-Grün, andererseits wollen sie die schwarz-grüne Koalition in Hamburg gerne fortsetzen.
Wenn der Kapitän vom Schiff geht, dann versenkt man das Schiff nicht, sondern schaut man sich an, wer neuer Kapitän werden möchte. Und der muss sich jetzt vorstellen, da haben wir sehr viel inhaltliche Fragen.
Die Kanzlerin kommt heute Abend spät aus Kasachstan zurück. Dann soll es eine Erklärung geben, allerdings nur schriftlich.
Zu den Auswirkungen auf die Bundespolitik. Jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Überraschend kam dieser Rücktritt für die Bundeskanzlerin nicht. Sie wusste schon seit längerem, dass Ole von Beust amtsmüde war. Gewiss, er war keiner aus der engeren Führungsreserve der CDU, nicht vergleichbar mit Roland Koch, Jürgen Rüttgers oder Christian Wulff. Dennoch wird die Frage nach ihrem Führungsstil weiter gestellt werden. Für die Kanzlerin wird es langsam einsam an der Spitze der CDU. Die erfahrenen Parteimänner gehen und das in schwierigen Zeiten für die Partei und die Bundesregierung. Und sie verliert mit von Beust einen Mann, der für eine Öffnung zu den Grünen stand und dabei auch das städtische Großbürgertum mitnahm. Das kann für die kommenden Landtagswahlen, besonders für die in Baden-Württemberg im März 2011, nicht unwichtig sein. Der Union und der Kanzlerin stehen nach der Sommerpause ab September noch schwierige Monate bevor. Stichworte sind Haushalt, Steuerreform, Atomenergie, Wehrpflicht. Da hofft man auf Geschlossenheit und möchte Diskussionen um Führungsqualitäten möglichst vermeiden. Und damit zurück nach Hamburg.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Freiburger Erzbischof Zollitsch, steht wegen des Umgangs mit einem Missbrauchsfall in der Kritik. Als Personalreferent des Ordinariats Freiburg hatte er in den 90er Jahren von Missbrauchsvorwürfen gegen einen Pfarrer im Schwarzwald erfahren. Der Pfarrer wurde in den Ruhestand versetzt, die Staatsanwaltschaft aber nicht eingeschaltet. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärte Zollitsch jetzt, das sei ein Fehler gewesen. Auch das ARD-Magazin Report Mainz hat zu dem Fall recherchiert.
Dieser Pfarrer aus dem Erzbistum Freiburg erhebt im ARD-Politikmagazin Report Mainz schwere Vorwürfe gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch. Er bat darum, seinen Namen nicht zu nennen. Schon 1992 hatte er persönlich Zollitsch über den Fall seines Neffen informiert. Der Ministrant sei von Pfarrer Franz B. in Oberharmersbach missbraucht worden.
Ich denke, es wurde vertuscht. Schlicht und einfach. Man wollte den Skandal verhindern auf dem Rücken der Schwächsten.
Die Erzdiözese hatte die Staatsanwaltschaft nicht eingeschaltet. Ein Report Mainz vorliegender Brief aus dem Jahr 1995, unterschrieben von Robert Zollitsch selbst, belegt, dass das Aufklärungsinteresse der Kirche gering war. Eine solche Aufklärung hätte nur noch den Sinn eines Racheaktes gegenüber einem alten und kranken Mann. Eine solche nachträgliche Rache nützte niemandem und würde einen Menschen ohne Not in den Ruin oder gar Tod treiben. Der damalige Ortspfarrer soll mehr als 20 Jahre lang mindestens 22 Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Opfer sind betroffen über den Inhalt der Briefe des Erzbischofs.
Man merkt, dass immer nur das auf den Tisch kommt, was bewiesen werden kann. Es geht nur um Macht, wie in der Politik auch.
Heute hat Zollitsch in einem Interview erneut Fehler eingeräumt. Er hat sich bereits mehrfach bei den Opfern entschuldigt.
Kasachstan wirbt für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland. Beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in der Hauptstadt Astana nannte der autoritär regierende Präsident Nazarbayev Deutschland einen Schlüsselpartner bei der Modernisierung seines Landes. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete Kasachstan als wichtigsten regionalen Partner der deutschen Wirtschaft. Kasachstan ist der viertgrößte Öllieferant Deutschlands.
Im Irak sind bei mehreren Anschlägen auf Mitglieder einer sunnitischen Bürgerwehr mehr als 48 Menschen getötet worden. Etwa 50 wurden verletzt. Der schwerste Anschlag ereignete sich in der Nähe von Bagdad. Dort sprengte sich ein Attentäter inmitten einer Gruppe von Milizionären in die Luft. Weitere Anschläge gab es in 2 Vororten Bagdads und im Westen des Landes.
In Wien hat eine internationale AIDS-Konferenz begonnen. Bis Freitag beraten etwa 20.000 Experten darüber, wie die Immunschwächekrankheit eingedämmt und behandelt werden kann. Weltweit haben noch immer bis zu 14 Millionen Menschen keinen Zugang zu Medikamenten. 2 Millionen Menschen sterben jährlich an AIDS.
Wien ganz im Zeichen der Solidarität mit HIV-Infizierten. Es ist kein Zufall, dass die 18. internationale AIDS-Konferenz in der österreichischen Hauptstadt stattfindet, die als Brücke zu den Nachbarländern im Osten gilt. Denn der Fokus liegt diesmal auf Osteuropa, wo neben Zentralasien ein dramatischer Anstieg an Neuinfektionen registriert wird.
Da geht es vor allen Dingen um eine Übertragung im Rahmen von Drogengebrauchern, die mit verschmutzten Spritzen sich infizieren können, die zum Teil dann überhaupt keinen Zugang zur Therapie haben. Und diese Dinge werden hier thematisiert.
Weltweit sind derzeit nach Schätzungen knapp 34 Millionen Menschen mit HIV infiziert. Mehr als 2/3 davon leben in Afrika. Dort haben immer noch die wenigsten der Erkrankten die Möglichkeit, an wirkungsvolle Medikamente zu kommen, auch weil Pharmakonzerne die Preise oft künstlich hochhalten. Wir beobachten außerdem bei gewöhnlichen Behandlungen immer mehr Resistenzen. Das heißt, für alle Erkrankten den Zugang zu den Therapien zu sichern, ist eine Herausforderung. Die ständige Neuanpassung der lebenslangen Medikation die andere. Zumindest scheinen die Aufklärungskampagnen nicht ganz vergeblich. In einigen Ländern sind die Neuinfektionen zurückgegangen. Deutschland hat mit derzeit knapp 3.000 Neuinfizierten jährlich, eine der niedrigsten Ansteckungsraten. Das bedeutet einen kleinen Erfolg, aber lange keine Entwarnung. Auf einen Impfstoff gegen AIDS, so die Botschaft aus Wien, wird die Welt weiter warten müssen.
Der Ruhrschnellweg zwischen Duisburg und Dortmund war heute für das längste Straßenkulturfest der Welt gesperrt. Auf dem knapp 60 Kilometer langen Autobahnabschnitt spazierten, radelten oder skateten nach Schätzungen der Veranstalter etwa 3 Millionen Besucher. Das Projekt unter dem Motto Stillleben war einer der Höhepunkte des Kulturhauptstadtjahres Ruhr 2010.
Stau auf der A40, der Lebensader des Reviers. Eigentlich nichts Besonderes. Aber heute kam es ganz dicke. 3 Millionen Menschen, Radfahrer wie Fußgänger, verstopften den Ruhrschnellweg. Der Veranstalter war glücklich. So hatte er sich den Höhepunkt des Kulturhauptstadtjahres gewünscht.
Dies war sicher keine billige Veranstaltung, aber der Einsatz hat sich gelohnt. Der Imagegewinn ist um ein Fünffaches höher als das, was wir hier eingezahlt haben. Und das ist für das Ruhrgebiet wichtig, um im Standortwettbewerb auch global mitzuhalten. Ich glaube, in dieser Hinsicht ist etwas Gutes heute geleistet worden.
Die Idee war schlicht, aber logistisch ein Wahnsinn. 22.000 Bierzeltgarnituren auf 60 Kilometer Autobahn. Jeder bringt sein Essen mit, jeder sorgt für Unterhaltung. Größtes Risiko, das Wetter. Und das war heute mit viel Sonne und einem leichten Wind geradezu ein Verbündeter. Die A40 wurde zur Bühne.
Da wird noch, wer weiß, wie lange von gesprochen. Wenn wir nicht mehr da sind, wird da noch von gesprochen. Ne? Und das ist doch mal wirklich einmalig.
Normalerweise fährt man halt hier mit dem Auto oder man steht im Stau, aber man hat jetzt hier die Möglichkeit zu essen, frei rumzulaufen, mit dem Fahrrad zu fahren. Also ist schon ungewöhnlich, das sollte man definitiv mitmachen.
Für viele ist ein Traum wahr geworden. Morgen früh um 5 Uhr ist die Autobahn wieder frei für den ganz normalen Wahnsinn.
Die 14. Etappe der Tour de France hat der Franzose Christophe Riblon gewonnen. In der Gesamtwertung verteidigte Andy Schleck die Führung gegen Alberto Contador. Die erste Pyrenäen-Etappe führte von Revel über 184 Kilometer mit 2 schweren Anstiegen zur Skistation Aix Trois Domaines. Die Degenfechterin Imke Duplitzer hat bei der Europameisterschaft in Leipzig Gold geholt. Damit sicherte sich die 34-Jährige den 2. EM-Titel ihrer Laufbahn. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 19. Juli.
Deutschland liegt in der neuen Woche unter Hochdruckeinfluss. Meist scheint in den nächsten Tagen die Sonne und es wird wieder heiß. Außerdem fließt ab Mittwoch feucht-heiße Luft aus Süden zu uns und das Gewitterrisiko steigt wieder. Zu Beginn der Nacht sind am Alpenrand noch vereinzelt Schauer möglich, sonst ist der Himmel verbreitet klar. Im Nordwesten ziehen auch mal ein paar Wolken vorüber. Am Tag ist es meist sonnig oder nur leicht bewölkt. In Küstennähe können die Wolken auch mal dichter sein, aber es bleibt überall trocken. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der in der Südhälfte aus östlichen, sonst aus unterschiedlichen Richtungen kommt. In der Nacht 10 bis 16 Grad, in einigen Mittelgebirgstälern nur einstellige Werte. An der nordfriesischen Küste morgen 23, am Niederrhein bis 31 Grad. Auch am Dienstag scheint meist die Sonne. In Alpennähe können sich einzelne Wärmegewitter entwickeln. Sonnig und heiß auch der Mittwoch. Gegen Abend im Westen vermehrt Schauer und Gewitter, die sich am Donnerstag weiter ausbreiten.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.10 Uhr mit Susanne Holz. Darin Hamburg im Umbruch, Reaktionen auf den angekündigten Rücktritt von Bürgermeister Ole von Beust. Außerdem das Ergebnis des Volksentscheids zur Hamburger Schulreform.